Wir auf Sendung.
Hier ist Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart, das Sozialmagazin, und ich bin Sabine Gärtling. Und heute läuft mal wieder alles nicht so ganz wie gedacht. Eigentlich wollte Timo Tena die Sendung heute Abend machen. Er darf aber nicht oder kann nicht. Hallo Timo, bist du am Telefon?
Hallo, ich grüße dich. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Wenigstens klappt es am Telefon. Du bist in Quarantäne sozusagen.
Und kannst genau, das kann man sagen letztlich, ja.
Und kannst deshalb hier nicht ins Radio kommen. Schade drum, aber ich dachte, du hast mir geschrieben oder gesagt, dass du Podcasts machst. Und Podcasts sind ja immer so eine Möglichkeit, auch eine Sendung, die man jetzt spontan übernimmt, aufzufüllen. Und deshalb habe ich gedacht, machen wir heute Abend was über Podcasts. Und da würde ich jetzt dann mit einem anfangen und mich dann anschließend mit dir darüber unterhalten, was du machst, was Podcasts sind, wo man sie findet und so weiter und so fort. Okay?
Alles klar, perfekt.
Okay, also viel Spaß erstmal bei der Sendung. Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart.
Es wurde jetzt heute der Oxfam-Bericht Gewaltige Ungleichheit veröffentlicht über die wachsende soziale Ungleichheit global und auch in Deutschland. Ich würde gleich mal zu Beginn fragen, welche Dimensionen sozialer Ungleichheit werden denn in der Studie behandelt?
Die Studie behandelt verschiedene Dimensionen sozialer Ungleichheit, also einerseits die Verteilung der Vermögen, auch die Verteilung der Einkommen, beleuchtet allerdings auch andere Aspekte sozialer Ungleichheit, wie zum Beispiel die Geschlechterungleichheit oder auch Ungleichheiten im Gesundheitssektor.
Dann würde ich jetzt gleich mal fragen, weil Sie jetzt Geschlechterungleichheit gesagt haben und globale Ungleichheit, welche Rolle spielt denn die Corona-Pandemie bei der wachsenden sozialen Ungleichheit?
Die Corona-Pandemie hat zu einem dramatischen Anstieg sozialer Ungleichheit und einer wahren Explosion des Reichtums an der Spitze geführt, die in der Geschichte beispiellos ist. Die 10 reichsten Menschen, übrigens alles Männer, haben ihr Vermögen verdoppelt von ca. 700 Milliarden US-Dollar auf 1,5 Billionen US-Dollar. Und alle Milliardärinnen und Milliardäre zusammen, das sind insgesamt 2.755 aktuell, haben ihr Vermögen stärker vermehrt als in den gesamten 14 Jahren vor der Pandemie. Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass über 160 Millionen Menschen zusätzlich in Armut leben. Also unser Bericht zeigt deutlich, die zunehmende soziale Ungleichheit stellt die Weltgemeinschaft nicht nur vor eine immer größer werdende Zerreißprobe, sondern hat auch tödliche Konsequenzen.
Da würde ich jetzt gleich mal nachhaken, weil Sie jetzt Superreiche gesagt haben. Inwiefern haben denn Superreiche, also MillionärInnen, MilliardärInnen in der Pandemie profitiert?
Milliardäre, Milliardäre haben vor allem profitiert davon. Also für sie war diese Corona-Pandemie eine wahre Goldgrube. Für die allermeisten aber eine wirtschaftliche Katastrophe. Regierungen und Zentralbanken haben Billionen an Steuergeldern in die Rettung der Wirtschaft gepumpt. Und vieles davon ist letztendlich in den Taschen der Superreichen, also der Milliardärinnen und Milliardäre, gelandet.
Und inwiefern ist das, also ich muss da nochmal nachfragen, inwiefern ist das passiert, dass sie quasi durch Steuererleichterungen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, in diesem Fall nicht direkt durch Steuererleichterungen, sondern vor allem durch den Anstieg der Aktienkurse, der vor allem ja auch für die Superreichen, die selbst Eigentümer und Eigentümerinnen sind von großen Konzernen oder halt Anteile daran halten. Da bezieht sich dieser starke Vermögensanstieg, kommt vor allem auch durch den Anstieg der Aktienkurse.
Ja, Sie kritisieren ja auch in dem Oxfam-Bericht wird auch kritisiert, das Konzept des Shareholder Values in der Gesellschaft. Inwiefern wirkt sich das da jetzt aus?
Also grundlegend ist unsere Wirtschaft ja so organisiert, dass Profite stets wichtiger sind als der Schutz von Menschenrechten und des Planeten. Und das Shareholder-Value-System, sage ich mal, hat also diese Tendenz, diese Grundtendenz in den letzten Jahrzehnten nochmal auf die Spitze getrieben, indem nämlich der Aktienkurs und kurzfristige Gewinne immer mehr zur Richtschnur für unternehmerische Entscheidungen geworden sind. Davon profitieren dann vor allem die Konzerne selbst und die Aktionärinnen und Aktionäre, während Menschen mit kleinem Einkommen immer weiter abgehängt werden.
Ja, Sie sprechen jetzt damit auch gerade schon die Schere zwischen Arm und Reich an. Die Zunahme der sehr hohen Vermögen hängt eben eng zusammen mit einer steigenden Armutsquote. Ich würde jetzt gern zunächst auf Deutschland blicken. Weshalb und wie wächst denn die relative Armutsquote in Deutschland?
Auch in Deutschland ist die Ungleichheit riesig und die auch im internationalen Vergleich sehr hohe Vermögenskonzentration droht weiter zuzunehmen. So konnten die 10 reichsten Deutschen seit Beginn der Pandemie ihr Vermögen um fast 80% steigern, also von rund 144 auf ca. 256 Milliarden Dollar. Und allein dieser Gewinn entspricht annähernd dem Gesamtvermögen der ärmsten 40% der Bevölkerung, also von rund 33 Millionen Menschen. Und gleichzeitig sehen wir auch hier, dass die Armut in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. 13 Millionen Menschen und jedes fünfte Kind müssen hierzulande in Armut leben. Übrigens verdienen auch Frauen hierzulande immer noch rund 20% weniger als Männer. Das ist einer der größten Einkommensklüfte zwischen den Geschlechtern innerhalb der Europäischen Union, beziehungsweise genauer, wenn man Deutschland mit anderen europäischen Ländern vergleicht. Also es gibt genug Reichtum in Deutschland, aber dieser muss konsequent anders verteilt werden.
Ja, ich komme später nochmal zurück auf das, was Sie angesprochen haben, dass vor allem Frauen unter der Corona-Pandemie leiden. Mich würde interessieren, wie sieht denn diese Ungleichheit oder diese Armut global aus? Geht es in der Weltgesellschaft die Schere auseinander oder bildet sich mehr eine globale Mittelschicht?
Also wenn man sich die Kluft zwischen den wirtschaftlich privilegierten und einkommensschwachen Ländern anguckt, dann sieht das so aus, dass die Corona-Pandemie dazu beiträgt, dass diese Kluft das erste Mal auch seit einer Generation wieder größer werden wird. Also die Verschuldung von einkommensschwachen Ländern ist mittlerweile auf den höchsten Stand seit 50 Jahren geklettert. Und so wird es für sie immer schwieriger, ihre Schulden zurückzuzahlen. Mittlerweile mussten auch schon mehr als 100 Länder im Zuge der Krise die Sozialausgaben kürzen. Und wir von Oxfam haben berechnet, dass in mindestens 73 weiteren Ländern durch Rückzahlung von Krediten des Internationalen Währungsfonds weitere Sparmaßnahmen drohen. Und das zusammengenommen wird sehr wahrscheinlich nicht nur die Ungleichheit zwischen den Ländern weiter verstärken, sondern auch innerhalb der Länder. Und damit werden Ungleichheit und Armut weiter zunehmen.
Was jetzt auch in der Corona-Pandemie eine große Rolle spielt, ist die globale Verteilung bzw. wohl eher Ungleichverteilung von Impfstoffen. Wie sieht es denn da mit den Impfquoten auf globaler Ebene aus?
Sehr, da muss man sagen, dass die Ungleichheit sozusagen auch was die Produktion und die Verteilung der Covid-19-Impfstoffe angeht, sehr, sehr groß ist. Also während hier bei uns in Deutschland über eine Impfpflicht diskutiert wird, hatten in Ländern mit niedrigem Einkommen bislang nicht einmal 10% der Menschen überhaupt die Chance, eine erste Impfung zu erhalten. Viele Menschen sind deshalb gestorben und schuld daran ist vor allem der Patentschutz. Er erlaubt es einigen wenigen Unternehmen, Höchstpreise zu nehmen, also für die Impfstoffe, und verhindert es gleichzeitig, dass andere Unternehmen weltweit in die Produktion einsteigen können. Vor allem Deutschland blockiert bislang die Aussetzung des Patentschutzes schon seit vielen Monaten. Und wir fordern die neue Bundesregierung auf, diese fatale Position so schnell wie möglich zu korrigieren.
Jetzt würde ich dann auch noch auf den Gender-Aspekt zu sprechen kommen. In der Studie wird nämlich auch thematisiert, dass weltweit besonders Frauen unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden haben. Zum einen arbeiten viele Frauen im schlecht oder gar nicht bezahlten Care-Sektor. Zum anderen stieg auch die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen an. Wie können denn dagegen politische Maßnahmen aussehen?
Genau, also erstmal noch, um das zu ergänzen, die Frauen leiden besonders auch unter den Folgen der Covid-19-Krise. 13 Millionen Frauen haben ihre Arbeit und auch damit ihre Einkommensquelle verloren. Und alleine die Verluste von Frauen belaufen sich auf mindestens 800 Milliarden US-Dollar. Die Pandemie hat übrigens auch die globale Bildungskrise verschärft. Also über 20 Millionen Mädchen zusätzlich werden nie wieder eine Schule besuchen.
Ja, jetzt würde ich dann auch noch darauf zu sprechen kommen, Oxfam stellt nämlich auch Forderungen an die Politik. In dem Bericht heißt es, Zitat, um ein gutes Leben für alle zu erreichen, brauchen wir ein grundlegend anderes Wirtschaftssystem. Dabei gibt es eben, wie gesagt, 4 Forderungen an die Politik. Welche Forderungen sind das, die Oxfam da stellt?
Im Zentrum unserer Wirtschaft muss das Gemeinwohl stehen und nicht mehr länger nur der Profit. Dafür müssen Regierungen, unter anderem auch die Bundesregierung, die entsprechenden Weichen stellen und jetzt vor allem 3 Dinge tun. Erstens, Konzerne und große Vermögen wieder stärker besteuern, um beispielsweise Schulen, Krankenhäuser und Pflegekräfte angemessen zu finanzieren. Zweitens müssen sich Unternehmen verpflichten, die Menschenrechte zu achten und in den Klimaschutz zu investieren. Und drittens geht es um eine gerechte Verteilung von Covid-19-Impfstoffen. Und der Patentschutz muss daher ausgesetzt werden, damit so schnell wie möglich alle Menschen auf der Welt geimpft werden können.
Und gibt es da irgendwie Überlegungen, wie man das auch erreichen kann? Also es ist ja so die eine Sache, irgendwie Forderungen an die Bundesregierung aufzustellen. Aber wie kann das dann auch von der Politik in die Tat umgesetzt werden?
Wir geben in unserem Bericht, also diese 3 Forderungen konkretisieren wir mit verschiedenen Maßnahmen, die wir auch der Politik nahelegen. Also zum Beispiel fordern wir die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer oder auch die Prüfung einer Vermögensabgabe. Auch der Steuerwettlauf nach unten muss beendet werden. Steueroasen müssen geschlossen werden. Und wenn es darum geht, sagen die Wirtschaft stärker am Gemeinwohl auszurichten, auch dort bieten wir für die Politik Ansätze. Also so muss zum Beispiel, sollten die Geschäftsführung jedes Unternehmens dazu verpflichtet werden, die Unternehmensziele und Erfolgs- und Leistungsindikatoren sozusagen so festzulegen, dass sie immer innerhalb der planetaren Grenzen und unter Beachtung der Menschenrechte festgelegt und umgesetzt werden.
Können Sie vielleicht zum Abschluss noch so einen Ausblick geben, wenn sich jetzt diese Forderungen, die Oxfam stellt, wenn die jetzt nicht beachtet werden, was dann, also wenn es jetzt, sagen wir mal, so weitergeht, wie es einfach gerade läuft, wie dann die soziale Ungleichheit aussehen wird jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten 2 Jahren?
Es ist natürlich immer schwer, Prognosen abzugeben, aber was sehr klar ist, wenn die Politik nicht generell die Weichen stellt für eine Umkehr sozusagen und dieser sozialen Ungleichheit entgegenwirkt und sich für gerechtere Gesellschaften einsetzt, dann deuten alle Anzeichen darauf hin, dass das Problem der sozialen Ungleichheit und der Armut nächstes Jahr noch größer ist als dieses.
So, das war jetzt ein Beitrag von Radio Korax in Halle. Und leider nicht anmoderiert, also die Kollegin hat gesprochen mit Manuel Schmidt von Oxfam Deutschland.
Über die veröffentlichte Studie zu Armut, die im Januar veröffentlicht wurde, also schon eine Weile her. Timo, war das jetzt ein typischer Podcast?
Ja, das ist ehrlich gesagt eine gute Frage, weil ich mich gerade auch gefragt habe, das hat sie jetzt nach einem klassischen Radiointerview angehört, das man dann auch als Podcast vermarkten kann. Am Podcast klassischerweise würde ich so verstehen, man macht was fürs Internet, stellt das dann aber auch im linearen Radio aus, wobei da verschiedene Funktionen gibt, beziehungsweise verschiedene Ansätze auch bei verschiedenen Radiosendern. Also man kann es entweder so machen oder so machen. Ich glaube, da gibt es keinen goldenen Weg, zumal ja auch viele Zeitungsverlage ja auch mittlerweile auf Podcasts setzen.
Also für mich ist das einfach ein technischer Begriff. Podcast ist eine Audiodatei, die nicht nur über einen Radiosender verbreitet wird, sondern die ich mir sozusagen jederzeit holen kann aus dem Netz.
Ja, genau.
Und inhaltlich kann es natürlich die ganze Bandbreite haben, was halt die Menschheit bewegt und was die Menschen bewegt. So würde ich mal verstehen.
Klar, oftmals irgendwie Nachrichtenpodcasts, aber auch themenspezifische oder Talks.
Und offensichtlich machen es ja nicht nur Radiosender und Verlage und sowas, sondern inzwischen auch mehr und mehr Privatpersonen, weil es technisch so einfach zu machen ist, oder?
Ja, genau. Also du spielst wahrscheinlich drauf an. Ich habe auch mir überlegt, so ein bisschen einen Podcast zu machen. Habe einfach auch mal einen gestartet und einige Folgen gemacht. Und die Themen, die waren dann auch so zwischen Medien, Podcast und Depression. 2 Minuten, 3 Minuten lang, am Anfang auch nur kürzer. Und der Erscheinungszeitraum auch unterschiedlich, also war es auch nicht gefixt, nur jeden Montag oder so, sondern einfach, wann ich Zeit hatte zum Beispiel.
Ja, ich habe jetzt noch gar nicht auf deinen Podcast angespielt, sondern einfach auf die technischen Möglichkeiten. Ich meine, wenn man so ein Smartphone hat, dann kann man ja quasi sofort und in jeder Lage eine Audiodatei aufnehmen.
Natürlich, ja, genau.
Und wenn ich die jetzt öffentlich machen will, wie mache ich das dann? Brauche ich da eine eigene Internetseite oder wie funktioniert das dann? Gibt es da Foren oder gibt es da Plattformen, auf denen ich Podcasts anbieten kann?
Also im Studium haben wir klassisch noch gelernt, es gibt ein RSS-Feed sozusagen. So wird ein klassischer Podcast verbreitet, unter anderem neben Homepage, neben App etc. Und das ist es eigentlich auch schon. Man kann es über eine Homepage machen. Es gibt bestimmte Podcast-Catcher, die einem ja eine Basis zur Verfügung stellen kann, wo man seine Dateien dann hochladen kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und eben auch ja, verschiedene Anbieter, natürlich größere, kleinere, ganz klar.
Irgendwie kann man wohl so Podcasts auch abonnieren, also dass man dann immer eine Nachricht kriegt, wenn wieder was Neues erschienen ist.
Genau, das hat natürlich auch was mit der Nutzerbindung zu tun. Zeitungsverlage oder auch Radiosender machen sich das zunutze, um eben die Hörerschaft, die Zuschauerschaft zu binden, dass man dran denkt, auch regelmäßig einzuschalten, weil das Ganze mittlerweile schon auch ein richtig ziemlich großer und größer werdender Markt ist.
Ja, ich sehe auch immer häufiger Leute, oder meine Tochter macht es auch dauernd mit Kopfhörern und diesem Smartphone, und dann hört sie beim Kochen und hört sie beim Bügeln und hört sie beim genau. Wäschewaschen und überall hört sie Podcasts. Irgendwann, denke ich, platzt der Kopf doch vor lauter Information, die da reingeschaufelt wird oder reingepresst wird. Aber du hast uns jetzt neugierig gemacht, wenn ich jetzt deinen Podcast suche oder deinen kleinen Podcast, wo finde ich die denn?
Also am besten findet man die eben auch über so eine Podcast-Plattform oder wer es noch einfacher haben möchte, über Facebook oder mich eben direkt fragen und dann kommt man da eben drauf. Also ja, ist nicht ganz leicht zu finden, aber auch nicht ganz.
Ja, ich wollte ja eigentlich jetzt ein Beispiel vielleicht vorspielen, aber ich komme nicht an Facebook dran. Ich habe da keinen Account.
Genau, also da ist es gerade bei mir auch ein bisschen schwer, das jetzt hier übers Handy zu starten, beziehungsweise das zu sehen. Können wir aber vielleicht auch später oder
vielleicht kriegen wir es noch hin, genau.
Drauf eingehen.
Also ich verwende ja meistens Beiträge von anderen freien Radios, wie vorher auch von Radio Korax. Da gibt es diese Plattform www.freie-radios.net, wo die ganzen freien Radios der Bundesrepublik, vielleicht auch im deutschsprachigen Ausland, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, Beiträge reinstellen können. Und zwar, wenn keine Musik dabei ist, kann man da ohne weiteres drauf zugreifen, also wie auf alle anderen Podcasts auch. Wenn Sendungen mit Musik sind, dann muss man angemeldet sein, weil dann ja wieder GEMA drauf ist und alles sowas. Aber da will ich jetzt heute auch einige von denen abspielen. Für mich sind es auch Podcasts. wie gesagt, wir haben ja gesagt, das ist nur eine technische Bezeichnung von Audio, für Audiodateien, die für alle Welt zur Verfügung stehen. Jetzt gibt es einen Beitrag von, Moment, auch wieder Korax, schau an. Und die haben sich über ein Buch unterhalten, über Pflegeprotokolle mit Frederik Wallins. Da geht es um Pflege seit der Corona-Pandemie, Bereich der Pflege- und Sorgearbeit. Also auch was zu unserem Wir auf Sendung thematisch passt und was ich interessant finde.
Wir wollen heute sprechen über Ihr aktuelles Buch Pflegeprotokolle. Es ist im Oktober letztes Jahr erschienen und fängt ganz persönliche Geschichten ein von Menschen, die in der Pflege- und Sorgearbeit tätig sind. Wie ist denn dieses Buch entstanden?
Also diese Geschichten von Leuten, die in dem Bereich arbeiten, die habe ich natürlich immer wieder gehört und mitgekriegt und so weiter und fand die auch immer schon wichtig. Und zu Beginn der Pandemie habe ich mich dann sehr schnell isoliert und wusste aber, dass der Druck natürlich gerade in Einrichtungen und gerade in der Arbeit mit marginalisierten und vulnerablen Leuten eben, dass der Druck extrem gestiegen ist. Und dachte, okay, ich horche einfach mal, wie es den Leuten so geht. Also erstens aus persönlichem Interesse. Ursprünglich war dann auch so der Gedanke, dadurch vielleicht einen Blick auf die Pandemie zu bekommen, wie ihn andere eben nicht haben, die halt mehr so vom Medizinischen herkommen oder vom Statistischen herkommen. Oder der soziale Bereich ist ja häufig eher unterrepräsentiert in der Medienlandschaft, würde ich sagen. Oder nach meinem Dafürhalten zumindest ist das so. Und dann habe ich ja eben angefangen zu telefonieren abends, weil abends ging man ja auch nicht mehr aus. Und da habe dann dadurch eben sehr viele Geschichten gehört und habe angefangen, die aufzunehmen. Und das hat sich dann so verdichtet und dann entstand so nach und nach die Idee, daraus ein Buch zu machen. Weil mein Begriff war das so, dass das schon auch Geschichten sind, die viel über den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft erzählen, die viel darüber erzählen, wie es eben Leute, von denen man nicht so viel hört, wie es denen jetzt gerade geht, was diese Krisensituation mit denen macht und wie es sozusagen in den Bereichen aussieht, die sowieso extrem krisenanfällig sind und wo die Leute auch hinkommen, wenn es zu Krisen kommt. Das war so die Motivation. Und dann hatte ich da plötzlich 5 Millionen Zeichen und habe die dann auf ein Zehntel runtergekürzt, vorsichtig. Und dann hatte ich ein Buch. So lief das.
Das Buch trägt ja irgendwie diesen programmatischen Titel Pflegeprotokolle. Eben Inhalt sind die transkribierten und, wie Sie gerade gesagt haben, auch ein Stück weit verdichteten Gespräche, die Sie da zu Beginn oder im Laufe der Corona-Pandemie mit insgesamt 21 Menschen geführt haben. Und die Menschen, die im Buch zu Wort kommen, die arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen der Pflege- und Sorgearbeit. Also es sind irgendwie Menschen dabei, die in der Altenpflege arbeiten, in Krankenhäusern, oder auch mit Menschen mit Behinderung, mit Kindern und Jugendlichen, mit Geflüchteten im Hospiz. Also sehr unterschiedliche Einrichtungen, stationäre und ambulante, mit ganz unterschiedlichsten Schwerpunkten. Wie haben Sie denn die GesprächspartnerInnen gefunden und auch die Arbeitsfelder ausgewählt?
Ich bin da nicht wissenschaftlich rangegangen. Das ist so, dass ich parallel auch soziale Arbeit studiert habe. Und deswegen so ungefähr wusste, welche Bereiche es so gibt. Und mir war es wichtig, da so ein relativ umfassendes Bild zu haben. Es gibt immer noch Bereiche, die fehlen in dem Buch. Das darf ich nicht verschweigen. Also beispielsweise, es gibt keine Berichte aus dem Strafvollzug. Es gibt auch keine Berichte aus dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, nämlich der häuslichen Krankenpflege. Und die Gesprächspartner habe ich zum Teil, waren das Leute, die ich zuvor schon kannte, mit denen ich irgendwie in Kontakt war, weil ich den ganzen Bereich natürlich auch publizistisch schon länger begleite. Dann habe ich angefangen, auch konkret zu suchen nach Leuten, die in bestimmten Bereichen arbeiten, die eben noch nicht vorgekommen waren. Für mich persönlich war das schon ein Anspruch, so möglichst in die Breite zu gucken. Aber ich bin da keiner Mindmap oder so gefolgt, sondern es war eher so intuitiv, also wo ich dachte, okay, ich kriege eine Breite hin, dass ich das dann so umgesetzt habe. Das war mir auch deswegen wichtig, weil es für meine Begriffe, wenn man über Pflege spricht, eine Hierarchisierung gibt, gerade in der Corona-Krise. Also man hört sehr, sehr viel gerade von IntensivkrankenpflegerInnen. Danach kommt viel aus dem Krankenhausbetrieb insgesamt. Und dann erst kommen andere und häufig mit medizinischen Tätigkeiten assoziierte Bereiche. Und ganz zum Schluss kommen dann Sozialarbeitende oder Erzieherinnen. Oder für meine Begriffe gehört das zumindest teilweise auch zusammen. Oder ich wollte in dem Buch zumindest so tun, als würde das alles zusammengehören. Und das ermöglicht, glaube ich, einen breiteren Blick einfach. Also es wird immer so ein bisschen getrennt zwischen Pflege und Betreuung einerseits und dann so ambulanten Hilfen und so andererseits. Ich empfinde das nicht als so besonders sinnvoll, diese Trennung. Also nicht immer und gerade in der Pandemie eben besonders nicht.
Mir ist beim Lesen aufgefallen, dass migrantische PflegearbeiterInnen wenig zu Wort kommen, die ja aber einen sehr großen Teil der Arbeit stemmen. Und sie thematisieren diese Lücke auch an einer Stelle. Da schreiben sie, dass es schwierig gewesen sei, GesprächspartnerInnen aus osteuropäischen Ländern zu finden, weil bei vielen großes Misstrauen herrsche. Was haben Sie denn da bei Ihrer Recherche erlebt und wie ordnen Sie dieses Misstrauen ein?
Lustigerweise sind mehr Menschen mit Migrationshintergrund in dem Buch drin, als es die Namen hergeben, weil die sich dann deutsche Aliasse gegeben haben, also zwei mehr. Aber das stimmt, es ist schwierig, insbesondere, das betrifft also insbesondere den Bereich der häuslichen Krankenpflege, der ja sehr von Menschen aus Osteuropa ja gestemmt wird. Da gibt es so ein doppeltes Misstrauen. Also einerseits ist das halt ein System, das diese Menschen sowieso schon fortwährend und immer wieder übervorteilt hat, dann jemandem zu vertrauen. Also das Buch wurde eigentlich erst möglich, weil mit mir diese Leute, die ich da interviewt habe, aber eben den Eindruck hatten, so auf Augenhöhe, also unter KollegInnen sprechen zu können. Ja, also da ich selbst Erfahrung habe, da hatte ich viele Nachfragen nicht und sie mussten auch wenig erklären, sondern konnten tatsächlich irgendwie so frei ins Sprechen kommen. Und dieses gemeinsame Erleben und diese gemeinsame Realität, das trifft halt für Menschen, die weniger Privilegien haben, als ich es habe, eben nur in einem begrenzten Ausmaß zu. Also die haben halt dann, ja, das System beutet sie eben viel stärker aus, als es mich ausbeutet. Und dann ist da natürlich auch die Sache, dass wenn ich da ein Buch draus mache, ja, klar verdiene ich mit dem Buch Geld, ja, ich werde zu Lesungen eingeladen oder, naja gut, die Tantiemen, das ist halt so, das ist jetzt auch nicht so besonders viel, aber die Vorstellung überhaupt, dass ich daraus ein Buch mache, das zeigt ja auch schon ein Machtgefälle an oder ein Möglichkeitsgefälle an und da herrscht so eine Art von Misstrauen, das auch zurückzuführen ist, dass oft zumindest, dass die Menschen eben grundsätzlich in diesem System nicht aufgehoben sind. Und dann gab es natürlich auch die Sprachbarriere, dass das, wenn man diese Interviews vor allem am Telefon führt, wie ich sie durchgehend geführt habe, das ist eben auch eine Schwierigkeit gewesen. Das sind so die zwei Hauptpunkte, würde ich sagen.
Die Gespräche, die im Buch zu lesen sind, das sind ja sehr persönliche Geschichten und Perspektiven, von denen Ihre GesprächspartnerInnen erzählen. Es geht irgendwie viel auch um persönliche Motivationen, um Erfahrungen, Herausforderungen, ja, und auch um Wünsche oder Vorstellungen für die Zukunft. Wie haben denn Ihre GesprächspartnerInnen die Interviews und auch Ihr Interesse an Ihren Geschichten erlebt?
Also da gab es sozusagen ein Zweischrittverfahren, so dass also ganz häufig ist mir nach den Gesprächen gedankt worden, so im Sinne von endlich interessiert sich mal jemand für uns. Und manche haben sogar gesagt, das hätte schon fast therapeutische Wirkung gehabt, das jetzt irgendwie so mal loswerden zu dürfen. Dann kam die Verschriftlichung und als dann die Interviews dann wieder zurückgingen in Schriftform, sind viele tatsächlich auch erschrocken und gesagt, ja stimmt, das habe ich alles gesagt, das stimmt auch alles so. Aber wenn ich es jetzt nochmal lese, das ist schon ganz schön krass, was ich da erzähle. Und da war dann so der Moment so, oh Gott, das liest ja jetzt jemand. Also das verlässt ja jetzt irgendwie jetzt so den intimen Rahmen und jetzt sende ich ja sozusagen. Und da sind dann viele so ein bisschen vorsichtig geworden. Da war auch noch viel Arbeit nötig, zum Beispiel stärker zu anonymisieren, weil sehr viele eben auch, also völlig zu Recht für meine Begriffe, Angst hatten vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen beispielsweise oder vor, wenn sie identifiziert werden könnten, wie das im eigenen Team ankäme und so weiter. Also es ist, also in der Pflege und in der Betreuung, das sind halt häufig sehr geschützte Räume. wenn man daraus erzählt, dann wird man, es sind halt auch viele Risiken, denen man sich da ausgesetzt sieht, weswegen ja die meisten auch anonym sind, bis auf zwei Ausnahmen. Dieses Risiko, also wenn man das dann so verschriftlicht vor sich sieht, dann kommt da auch so ein bisschen der Schock. Aber in allererster Linie war die Reaktion so, ja, vielen Dank. Also ich hatte auch wirklich nicht, ich brauchte bei niemandem Überzeugungskunst mit mir zu sprechen, weil da gab es ein riesiges Mitteilungsbedürfnis und auch einen hohen Leidensdruck gleichzeitig. Und das mal loszuwerden und jenseits von KollegInnen darüber zu sprechen, für eine wie auch immer geneigte Öffentlichkeit zu sprechen, das war schon allen auch ein Bedürfnis gewesen ursprünglich, ja.
Ja, mir ging es beim Lesen so, dass mich die Geschichten der Menschen irgendwie sehr, sehr gepackt haben. Also ich fand es unglaublich bereichernd, wie viel Erfahrung und Wissen aus eben ganz verschiedenen Bereichen da zusammenkommt und auch was für eine Vielfalt so an Lebenswegen in den einzelnen Protokollen verarbeitet ist. Wiederkehrende Themen sind in den Gesprächen natürlich immer wieder die Arbeitsbelastung, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und strukturelle Missstände im Sorge- und Pflegebereich. Aber ich finde, es geht auch immer wieder darum, ja, was die Menschen eigentlich für den Pflege- und Sorgebereich motiviert. Und die Geschichten, die dabei erzählt werden, die fand ich sehr berührend. Im Vorwort, da haben Sie geschrieben, dass eben, was Sie auch gerade geschildert haben, dass fast alle GesprächspartnerInnen dann unzufrieden waren mit den Texten, weil sie sich irgendwie in ihrer Erinnerung an das Gespräch irgendwie präziser oder besser ausgedrückt hätten. Und Sie führen dann also die Unzufriedenheit mit dem eigenen Sprechen über Pflege- und Sorgetätigkeiten darauf zurück, dass ja dahinter eben Jahre oder auch jahrzehntelanges Schweigen steht. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, weil ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass es oft um emotionale und körperliche Erfahrungen geht, die auch erstmal in Sprache übersetzt werden müssen oder für die es vielleicht auch oft keine Sprache gibt. Was ist da Ihr Eindruck? Also welche besonderen Herausforderungen gehen denn mit so einem Sprechen über Pflege- und Sorgetätigkeiten einher?
Also das, was Sie da sagen, das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, was dann noch dazu kommt, ist, man muss sozusagen, wenn man gerade, sagen wir mal, aus der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, die Eltern werden, spricht, super viel erklären. Also man kann ja nichts bei den LeserInnen voraussetzen. Ja, das ist halt ein Bereich, den kennt niemand. Oder stationäre Jugendhilfe, das ist fast noch schlimmer. Da muss man ja ganz viele Vorurteile, von denen man annehmen muss, dass es sie gibt, eben auch aufbrechen. Und also man muss irgendwie beides leisten. Einerseits irgendwie dieses emotionale und biografische Sprechen und andererseits aber auch so eine Art von Informationsweitergabe, um das darzustellen, was ist, und das ist halt ganz schön viel verlangt für so ein Interview. Das ist eine hohe, hohe Herausforderung. Und das in einem Zusammenhang, wo man vielleicht auch nicht so geübt ist, darüber zu sprechen und noch keine, da so ein bisschen freischwebend ohne Geländer eben drüber spricht.
Bei der Frage danach, also wie sich überhaupt von Care-Arbeit erzählen lässt, da würde ich gern auch noch auf die Form zu sprechen kommen, die Sie für Ihr Buch gewählt haben. Also beim Lesen merkt man den Texten ihre Mündlichkeit an, finde ich. Und gleichzeitig ist es aber eine sehr, ja, dokumentarische Annäherung an das Thema. An welche literarischen Traditionen knüpfen Sie denn in Ihrer Arbeit an?
Ja, also das war mir ganz wichtig, dass die Menschen sozusagen ihre eigene Stimme behalten, weil es gibt ja schon viel soziologische Literatur zum Thema. Das ist eigentlich so ein Feld, wo sich dann viel auch so forschungsmäßig doch auch tut. Aber das wollte ich eben nicht. Ich wollte, dass die Leute selbst sprechen können und ich bin sozusagen das Vehikel, durch das sie das tun. Also ich habe mir im Vorfeld drei Bücher angeguckt. Also erstens das Elend der Welt, hier Bourdieu, dann Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöner, und die Bottropper Protokolle natürlich. Also es war klar, keins von den dreien sollte es dann so werden, sondern es sollte eher so pastischmäßig unterschiedliche Facetten aus diesem Pflege- und Sorgebereich, aus dem ganzen Care-Bereich darstellen. Ich fand zum Beispiel die Art und Weise, wie im Elend der Welt so eine Erzählung auch mit den Unzulänglichkeiten der wörtlichen Rede Dass aber trotzdem ganz fesselnde Texte sein können, das fand ich sehr gut und habe deswegen auch darauf verzichtet, wie das in den Bottroper Protokollen eben dagegen gemacht wird, auf eine Dramatisierung verzichtet und auf eine ja fast schon bühnenreife Bearbeitung, das würde ich da mal so unterstellen, und wollte aber auch nicht so eine Ich-Erzählung drumherum packen, sondern dachte, okay, wenn man das irgendwie so gegeneinander schneidet, entsteht, glaube ich, durch die verschiedenen Ansichten des gleichen Problems immer noch ein vielleicht an manchen Stellen widersprüchliches Bild, aber immer noch ein Bild. Und das, hoffe ich, ist mir gelungen. Ja, und dann fand ich auch interessant, also über Pflege zu sprechen. Ich glaube, es gibt fast kein eigenes Pflege- oder Betreuungsvokabular. Und das war schon interessant, wie das unterschiedliche Personen in dem Buch dann gelöst haben, auf welche Bereiche sie dann zurückgegriffen haben, also welche Art von Bezeichnungen sie für bestimmte Tätigkeiten in der Pflege oder so, was sie da für Worte verwendet haben, für Konzepte. Ich meine, da ist ja viel medizinisch, manches ist auch juristisch, manches wird auch derb. Die Pflegesprache, das finde ich tatsächlich interessant, ist so ein Mischmasch, wo sich so ganz viele unterschiedliche Sprachen eben treffen. Das bezeichnet oder zeigt die Pflege, glaube ich, auch am besten, wenn man diese Art von Sprache und diese Art von Durchmischung eben auch sieht.
Die Arbeitsbereiche, über die im Buch gesprochen wird, die sind ja eben, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig. Aber also es wird ausschließlich bezahlte Sorgearbeit thematisiert. Und ich habe mir beim Lesen sozusagen einen Teil 2 gewünscht, der sich auch unbezahlter Sorgearbeit widmet. Wie wollen Sie sich denn in Zukunft mit dem Thema auseinandersetzen?
Also zunächst einmal werde ich mein eigenes Protokoll sozusagen schreiben, also über die 7 Jahre in der Wohngruppe. Tatsächlich habe ich über einen Teil 2 nachgedacht, aber ganz anders als Sie jetzt. Weil ich dachte, okay, was in dem Buch tatsächlich fehlt, sind die Stimmen der Betroffenen. Das konnte das Buch natürlich auch nicht leisten. Ja. Aber diese Perspektive, die Betroffenenperspektive von Leuten, die gepflegt werden, die versorgt werden und so weiter, das ist eine, die im Diskurs noch stärker fehlt als die der Pflegenden. Und da würde ich eigentlich ganz gerne auch ansetzen. Und da sehe ich vor allem die Möglichkeit, dass sich eben die Leute, die gepflegt werden oder als im Empfänger immer markiert sind in dem ganzen System, dass die sich stärker äußern und dass man da irgendwie dann eher so Ally-mäßig unterstützt, eben insgesamt Fragen nach Versehrtheit, nach Hilfebedürftigkeit, nach Solidarität und so weiter, diesen ganzen Bereich stärker in den Diskurs einzubringen. Das, glaube ich, ist etwas, wohin es gehen könnte, also dass man versucht, mit den Leuten zu sprechen, mit denen man eigentlich arbeitet und gar nicht so sehr den Blick so Richtung Öffentlichkeit wendet, sondern eher guckt, wie man da Solidarität besser organisiert bekommt. Und da würde ich mir natürlich eher sowas wünschen wie in den 80er Jahren gab es den Gesundheitstag in Bremen, wo viele Behindertenrechtsaktivistinnen, die damals sogenannte Krüppelbewegung, eben stark auf sich aufmerksam gemacht hat. Und sowas fände ich jetzt eine gute Entwicklung, wenn jetzt die sogenannten Risikogruppen, die Vulnerablen, eben laut werden und so weiter, dass man dann eher guckt als Pflegende, wie kann man da unterstützen? Also nicht nur eigene politische Forderungen haben, die eben sehr häufig dann auf der Arbeitsbelastungsebene hängen bleiben und auf rechtlichen Komponenten wie dem Kirchenrecht, dem kirchlichen Arbeitsrecht oder so, sondern gesellschaftspolitischer wird. Und da gibt es Verbündete, also die Interessen sind nicht deckungsgleich, so ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz sind das eben Bereiche, die gut zusammenarbeiten könnten, im Sinne einer humaneren Welt, wo eben marginalisierte Vulnerable nicht so wegorganisiert werden, wie das jetzt gerade der Fall ist.
Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart, am Mikrofon hoffentlich immer noch Timo Tena, der Redaktionskollege in Quarantäne. Wir haben jetzt 2 relativ lange Podcasts gehört. Timo, Podcast unser Thema. Was gibt's denn dazu noch zu sagen?
Genau so ist es. Vielleicht ganz interessant, mal drauf zu schauen, wie erfolgreich denn einzelne Podcasts sind. Dazu gibt es mittlerweile eine Studie, die das untersucht, die MA, also Media Analyse Podcast. Vielleicht möchtest du da ja ein paar Sachen mehr dazu wissen.
Ja, gerne.
Genau, sie bietet nämlich erstmals Nutzungsdaten von Podcasts und Podcast und Publisher konnten sich anmelden. Auf Platz 1 landete der Podcast SWR 2 Wissen mit so knapp 4,5 Millionen Downloads. Es geht bei der Studie also darum, wie oft eine Episode runtergeladen wird und von einheitlich gemessenen Leistungswerten für ein immer relevanteres Werbemedium spricht etwa Andrea Tauber-Koch, Vorstand Werbungstreibende ACMA. Also da merkt man schon, Werbung, Podcast, klar, kann ein Podcast eben auch für Werbung mittlerweile verwendet werden. Und da ist es eben gut, wenn es da Zahlen darüber gibt, wie stark wird mein Podcast überhaupt gehört. Also das so zu der Seite. Und wenn wir auf die soziale Seite schauen, dann hat da ganz, ganz viele soziale Podcasts. Natürlich auch eine Kollegin hat da einige aufgelistet und die könnte ich jetzt mal nennen als nächstes. Mhm. Genau, da gäbe es zum Beispiel den Selbsthilfe-Podcast BAG Selbsthilfe oder Help FM der Selbsthilfe-Podcast oder Seco on Air, der Podcast zur Selbsthilfe in Bayern. Dann Raul Krauthausen, den Namen hat vielleicht der eine oder andere auch schon gehört, der hat auch einen Podcast, nennt sich Die Neue Form Podcast, unter anderem von Raul Krauthausen. Dann ein Podcast aus der Berliner Selbsthilfe, Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe Podcast. Nicht allein, wir sind Selbstliebe, Podcast von den Selbsthilfe-Kontaktstellen Rheinland-Pfalz. Oder Blind verstehen, der Pro-Retina-Podcast, Neben dir, der Podcast für Angehörige. Oder nochmal 4 Stück, dann haben wir es geschafft, der Inklusions-Podcast. Oder auch der Herzgedanken-Podcast, der Podcast von Stotternden für Stotternde und nicht zuletzt Speak Up, dein Stotter-Podcast. Also man sieht schon viele, viele, viele Themen, viele, viele Podcasts allein zu diesen sozialen Themen. Also der Podcast-Markt, ein großer Markt, auch im sozialen Bereich mitunter.
Du nennst es jetzt Markt, also sind da auch pekuniäre Interessen dahinter oder geht es wirklich darum, das eigene Thema zu lancieren?
Also ich glaube jetzt gerade, dass die Podcasts, die jetzt hier gerade rausgesucht wurden, das denke ich, sind schon echt soziale Podcasts, wo es darum geht, vielleicht sich selbst mitzuteilen und eine Plattform einer Krankheit zu geben. Aber es gibt dann vielleicht auch Podcasts von großen Sendern, die dann schon auch mal drauf schauen, hey, wie viele hören uns zu, wie viele laden uns runter und eben, weil sich vieles immer mehr ins Digitale verlagert, geht es da eben schon auch darum, dass irgendwie messbar wird.
Ja, Klicks sind ja inzwischen auch eine Währung, ne, sozusagen.
Genau.
Aber jetzt nochmal für so Unerfahrene wie mich, wie finde ich denn jetzt zum Beispiel diesen blinden Podcast?
Am besten ist natürlich, du kennst den genauen Titel, kannst ihn dann in der Suchmaschine eingeben. Ansonsten, ja, erkennen wir die ganzen Plattformen wie Spotify, wie es gibt dann auch so Podcast-Catcher und so, wo man drauf gehen kann. Oder man überlegt sich einfach schlichtweg, ja, was interessiert mich? Gibt es da vielleicht ein herkömmliches, lineares Magazin und haben die möglicherweise online eine Plattform, wo dann vielleicht auch ein Podcast verlinkt ist. Also so wie ich schon gesagt habe, man hat eine Zeitung und dann vielleicht mal schauen, vielleicht haben die auch einen Podcast auf ihrer Homepage oder es gibt einen Podcast zu zu irgendeinem Thema. Dann kann man das Thema mal eingeben in eine Suchmaschine und dann Podcast dahinter schreiben. Vielleicht wird man fündig.
Ja, so, ich habe das jetzt gerade nebenher probiert und habe tatsächlich jetzt einen Sichtweisen-Podcast vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband gefunden, wo einer dann auch drüber schreibt, wie der Fahrkartenverkauf für Blinde funktioniert.
Ja, also, genau. Also manchmal kann es vielleicht einfach hilfreich und erfolgreich dann sein, wenn man sich da durchklickt.
Also muss man halt da auch wieder findig sein. Hattest du überlegt, was du heute Abend als Beispiel spielen willst? Ich habe festgestellt, die ich jetzt rausgesucht habe, das sind alles noch längere als bisher schon.
Nee, ehrlich gesagt hatte ich auch gedacht, dass wir das so ähnlich machen, wie du jetzt gemacht hast. Also diese drei Podcasts oder zwei haben wir jetzt ja gespielt. Mhm. Soziale Ungleichheit, Oxfam. Und dann noch den anderen. Wir hätten auch noch eine Buchbesprechung senden können. Ansonsten hätte ich da tatsächlich nicht viel mehr dazu gemacht, sondern das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, hätte ich
auch so ähnlich gemacht. Hast du das alles gesagt, was du sagen wolltest?
Ich hätte jetzt soweit alles gesagt, genau.
Ja, gut. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit und
vielen
danke
Dank,
für deine Mitwirkung heute Abend und ja, dass du bald wieder unters Volk darfst und
genau,
gesund bleibst und wie was man halt zurzeit so sich wünscht. Also danke, dass du dabei
vielen
warst.
Vielen Dank und viele Grüße.
Danke. Tschüss.